Ja, ganz herzlich willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind. Herzliches Willkommen besonders an die Gäste, die ja vielleicht das erste Mal heute hier sind. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu stehen, zu erzählen, ja, von dem, was ich erlebt habe mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Aber ich möchte auch besonders das nochmal nutzen, dass ich hier vorne sein darf, um mich zu bedanken bei euch, bei meiner Gemeinde, für sehr viel. Der Andreas hatte das eben schon in der Anmoderation so ein bisschen gesagt, womit kann man mich unterstützen? Und ganz viel ja, davon erlebe ich seit vielen Jahren. Ihr habt mich ausgesendet, als ich diesen Ruf nach Afrika gekriegt habe, habt ihr gesagt, wir stellen uns hinter dich. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt mich ausgesendet 2015 für einen Kurzeinsatz und 2017 dann für die letzten 2 Jahre. Und ihr habt zig Aktionen veranstaltet, Sponsorenlauf, Bazar, Einzelaktionen. Ihr habt hier Päckchen gepackt in der CGS, wie verrückt, mit Kleidung und mit Kinderspielzeug. Und habe mir das zugeschickt, ich weiß gar nicht mehr genau, 30 Päckchen waren das, glaube ich. Doris hat sie alle zur Post geschleppt, das heißt, sie weiß es ganz genau. Und ja, ihr habt mir geschrieben, ihr habt mir Sprachnachrichten geschickt, ein Gebet, ein Segen per Sprachnachricht, solche Sachen, Überraschungspäckchen. Und ihr habt mich finanziell unterstützt, aber eben nicht nur mich, also damit ich überhaupt da sein kann, also für meinen Lebensunterhalt, sondern ihr habt auch einfach verschiedene Projekte unterstützt, die ich einfach durch eure Hilfe dort in Bembereke in Benin anstoßen konnte. Und ich denke, das ist was ganz Besonderes. Und weil es einfach so cool ist, was dadurch entstehen konnte, möchte ich davon einfach noch mal ein paar Bilder zeigen. Genau. Also es ging von einem Kühlschrank dort, über Hemdchen für die Frauen im Kreissaal, ein super pinker Schreibtisch, der extra gebaut wurde für das Sprechstundenzimmer im Krankenhaus. Das war zu schnell. Das ist, steht für die vielen, vielen Kleidungsstücke, die bei mir angekommen sind, die ich verteilen durfte, und wo sich viele sehr darüber gefreut haben. Das war ja, der Anstoß war damals meine Zwillingsmutter mit den ganz kleinen Babys, und es waren halt auch Kleidungssachen für Ältere dabei, sodass die Kinder das halt heute auch noch tragen können oder halt das Mädchen, was noch übrig ist. Und letzte Tage kriegte ich wieder Bilder, und die Pauline trug irgendwie so ein Strickjäckchen, wo ich wusste, ja, das kommt aus Mülheim. Das ist einfach sehr schön. Ventilatoren. Klingt vielleicht irgendwie simpel, aber wenn man sich überlegt, 40, 45 Grad in der heißesten Zeit, das ist eine große Erleichterung für, einfach für die Frauen und aber auch fürs Personal. Ja, das ist halt irgendwie echt so das Highlight. Das sind halt diese Klos und Duschen. Ihr kennt es halt eigentlich schon alle, aber das ist einfach so cool. Und es ist einfach, wie die Menschen sich gefreut haben darüber, das kann man sich hier auch gar nicht so vorstellen. Die Frauen waren völlig aus dem Häuschen und haben gesagt, danke, dass ihr das gesehen habt, dass wir diese Not haben, dass es einfach nicht für uns alle reicht. Und wir werden dafür sorgen, dass es in Ordnung gehalten wird. Und eigentlich wollten sie am liebsten, dass da vorne ein Wachmann sitzt und aufpasst, dass es ordentlich bleibt. Und das habt ihr möglich gemacht. Das ist das ist eine große Freude für mich, aber ich hoffe auch für euch. Und die letzte Aktion, die Kinderkrippe, die seit Oktober läuft und die wirklich richtig gut läuft. Da sind 11 Kinder so im Durchschnitt jeden Tag, und sie erleben da etwas, was sie nicht kennen, dass sie nicht nur verwahrt werden, sondern dass sie betreut werden, dass mit ihnen gespielt wird tatsächlich. Also für uns hier ist das nichts Besonderes, diese Bilder, ne? Ein Kind mit Duplo, aber für dort ist es der absolute Hammer. Und den Kindern werden Geschichten erzählt, ihnen wird von Jesus erzählt, sie hören biblische Geschichten, und sie kriegen einen Rhythmus, sie kriegen regelmäßige Mahlzeiten, sie werden dabei unterstützt, dass sie Mittagsschlaf machen, einfach ein regelmäßiger Lebensrhythmus, und das ist wirklich was Besonderes. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Genau. Das ist euer Applaus für euch. Ah ja, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen. Gut, dass ich das Bild noch habe. Weihnachten ist eine riesengroße Kollekte zusammengelegt worden von vielen. Das wart jetzt nicht nur ihr, das waren auch ganz viele Besucher in den Weihnachtsgottesdiensten. Und das ist für ein Projekt, das es schon gibt. Das ist ein Projekt für eine große Witwengruppe. Das sind ungefähr 80 Frauen im Moment, die sich, ihre Männer verloren haben, die sich treffen, um sich gegenseitig zu ermutigen, um gemeinsam in Gottes Wort zu lesen, füreinander zu beten, sich zu besuchen, gemeinsam zu essen, einfach diese Dinge zu machen, die sie jetzt nicht mehr mit dem Mann machen können. Und sie werden aber auch unterstützt mit Finanzen. Sie können solche Mikrokredite bekommen und sich damit einfach was aufbauen. Sie kriegen sozusagen so Seminare, wie kann man Seife machen, wie kann man diese Cashew-Nüsse herstellen und wie kann ich das dann auch verkaufen. Und der Plan ist zum einen, dass die Frauen ein festes Gebäude bekommen, wo sie einfach diese Dinge herstellen können und wo sie sie auch verkaufen können. Das heißt, das Projekt soll ausgeweitet werden. Und das Projekt, das sich im Moment in Paraku befindet, das ist so 2 Stunden von mir entfernt, das soll auch noch in andere Städte ausgeweitet werden. Nach Djugu, das ist so Richtung Togo, aber halt auch in Bembereke, da wo ich bin, wollen wir eigentlich so eine Gruppe haben. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dieses Geld ist sehr nützlich, wir können das wirklich sehr, sehr gut gebrauchen und es kommt auf jeden Fall an. Genau, die Predigtreihe heißt Tiefe Wurzeln, starker Glaube. Und heute kommt der 3. Teil. Das ist ein bisschen eine Fortsetzung von der letzten Woche. Das ist jetzt ein bisschen witzig. Das Bild ist natürlich aus Bembereke. Und Jakob und Nora, die beide drauf sind, sind heute auch da, aus dem Niger angereist. Nein, es sind Kollegen, die auch im Moment in Deutschland sind. Herzlich willkommen. Ich wusste es nicht, dass sie kommen, von daher ist es Zufall. Also zum einen danke an Tim für die Predigt letzter Woche. Du hast gesagt, das ist, war eine schwierige Predigt, die zu halten, die Vorbereitung. Und es war ein unangenehmes Thema, aber mich hat es sehr berührt. Ich fand es eine der besten Predigten, die ich je gehört habe. Und ich glaube, dass es ganz grundlegende Dinge sind, die wir gehört haben. Deswegen werde ich einfach ein paar Sachen auch nochmal wiederholen. Und wer nicht da war, das lohnt sich wirklich, das nochmal zu hören oder sich anzuschauen. Es ging in der Predigt ums Sterben, also nicht jetzt um das körperliche Sterben, sondern das geistliche Sterben. Und wir haben uns Johannes 12, 24 angeschaut und da steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern nach dem Einzug nach Jerusalem und erklärt damit sozusagen, was passieren wird. Nämlich, dass er sterben muss, dass er ins Grab muss und auch, dass er auferstehen wird, um den Tod zu überwinden. Und gleichzeitig sagt er seinen Jüngern damit, was es bedeutet, ja, ein Nachfolger zu sein, ein Christ zu sein. Das heißt, Dinge müssen sterben, ich muss Dinge lassen und das ist schwer. Aber am Ende kommt Frucht, also was Neues, was Besseres. Aus Schmerz wird sozusagen Segen. Das klingt so relativ simpel, ist es aber meistens nicht. Ein weiterer Vers, der uns letzten Sonntag, und wahrscheinlich nicht nur letzten Sonntag, sondern auch darüber hinaus beschäftigt hat, steht bei Matthäus 10, 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und das gehört jetzt nicht zu den angenehmen Versen in der Bibel. Tim sagte in der letzten Woche, das sind so Dinge, wo man denkt, Jesus ist wirklich unsympathisch, dass er sowas sagt. Das sind so Sachen, die hängen wir uns eher jetzt nicht an den Kühlschrank als Ermutigung. Das ist wirklich scharf, das ist ja sehr provokativ. Und was heißt das eigentlich? Also das Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz auf sich nehmen heißt sterben. Und Jesus sagt damit, dass das, was du dir gedacht hast für dein Leben, dein Plan, dass du das liegen lassen musst, um den Weg zu gehen, den er sich ausgedacht hat für dich. Und Jesus sagt das nicht, um uns alles mies zu machen oder zu verderben, weil so hört sich das ja manchmal ein bisschen an, sondern im Gegenteil, er möchte, dass Frucht kommt, er möchte, dass ja was Besseres bei rumkommt als das, was wir gedacht haben. Und das Problem ist, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass es irgendwie was Besseres geben könnte als das, was wir uns für unser Leben gedacht haben. Wir haben ja einen perfekten Plan und dann grätscht Jesus dazwischen und sagt, jetzt folgst du mir nach und wenn du deine Pläne, wenn du dein Leben nicht über den Haufen schmeißt, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Und ich finde das so, also wirklich so provokant. Man fragt sich, wieso darf der sowas überhaupt sagen? Das ist überhaupt nicht ermutigend, das ist nicht einladend, wenn ich irgendwie jemanden zum Glauben einladen will, wenn ich sowas von mir gebe. Aber er darf es, er ist Gottes Sohn, er ist Gott, er darf alles sagen und vor allen Dingen, er selber ist den Weg gegangen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ich finde es, ja, es ist wirklich ein sehr krasser Vers, weil es bedeutet, ich lasse alles los, was ich meine, was mir zusteht. Und Jesus hat sich offensichtlich dazu entschieden, dass er uns Menschen gebrauchen möchte für seinen Plan. Und so sagt er auch heute noch, folge mir nach und nimm dein Kreuz auf mich. Die Predigt heute heißt Sterben 2.0 oder vielleicht auch etwas einladender, follow me, folge mir. Und ich möchte so ein bisschen anhand von vier Phasen erzählen, wie ich das in meinem Leben erlebt habe. Also dieses Folge mir, das Jesus mir gesagt hat, was hat mich gehindert, das zu machen, was er sagt? Und was hat mich ermutigt, dann Schritte zu tun? Was ist passiert, als ich gegangen bin? Und was hat sich ja auch verändert dadurch? Wir finden in der Bibel zahlreiche Beispiele. Es gibt diesen reichen Jüngling, wie er heißt in der Bibel, der kommt zu Jesus und fragt ihn, wie er das ewige Leben bekommen kann. Und Jesus fordert ihn auf, das zu verkaufen, was er hat und es den Armen zu geben und ihm nachzufolgen. Aber dieser junge Mann hat wohl einen relativ großen Besitz und er möchte sich nicht trennen. Er wird traurig, so steht es in der Bibel, und er geht weg. Er folgt Jesus nicht und bekommt auch so dann wohl nicht das ewige Leben. Dann gibt es Mose, der steht vor dem brennenden Dornbusch, was auch immer das mit den Socken zu tun hat. Das werden die Kinder uns vielleicht später erzählen können. Er kriegt eine richtig krasse Berufung von Gott und er sagt, ich kann gar nicht reden. Also das geht nicht. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Jesaja sagt, ich habe unreine Lippen. Der Gideon sagt, unsere Familie ist die kleinste in ganz Israel. Und Jona sagt, oh, Ninive ist so böse. Also wir sind in bester Gesellschaft, wenn wir sagen, oh nee, das geht auf keinen Fall. Und ich hatte persönlich den Eindruck, dass mir Gott Weltmissionen aufs Herz legt bei einer Reise nach Peru 2013. Da habe ich Freunde besucht, die Reuters, die da viele, viele Jahre schon Missionare sind. Und wenn ich mit anderen Missionaren spreche oder auch überhaupt mit anderen Menschen, dann höre ich manchmal, oh ja, nach Afrika wollte ich immer. Ich wollte nicht immer schon nach Afrika. Also ich hatte so als Teenie, hatte ich mal so einen kleinen Moment, wo ich irgendwie so ein Bild von mir hatte in Afrika, aber eigentlich wollte ich nicht nach Afrika. Ich bin wirklich unter Tränen von Mülheim nach Bochum gezogen, um da meine Hebammenausbildung zu machen. Und ich fand das ziemlich furchtbar, so weit wegzugehen. Und ich bin dann auch danach sofort wieder nach Mülheim gekommen. Und ich wollte auch wirklich mein Leben hier verbringen. Ich bin hier verwurzelt gewesen und ich fand es hier sehr schön. Dann 2011 war das in Stuttgart beim Willow Creek Kongress. Da haben wir am letzten Tag dieses Lied gesungen. Das haben wir auch häufig gesungen hier. Mein ganzes Leben gebe ich dir und so weiter. Und ich habe in mein Tagebuch, dieses Kongresstagebuch geschrieben, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bin bereit. Jetzt zeig mir meinen konkreten Platz. Und ich habe das ernst gemeint. Aber ich glaube trotzdem, in dem Moment habe ich nicht Afrika gemeint. Und ich merkte halt, als das jetzt nur im Ansatz ernst wurde, ich hatte ja den Eindruck, da in Peru sagt Gott zu mir, geh, da merkte ich, wie in mir war nur Nein. Also nein, ne, ich nicht. Jetzt hatte Gott aber wirklich deutlich gesprochen und ich konnte es nicht ignorieren. Und ich habe angefangen, mich zu informieren und ich kann gar nicht alles aufzählen, was mich gehindert hat, aber ein paar Sachen möchte ich erzählen. Also zum einen war es so dieses ich ging immer davon aus, Missionare sind so richtig krasse Helden. Also die Reuters, die fand ich ziemlich heldenhaft, die fand ich ziemlich cool. viele andere Missionare fand ich auch einfach, ja, das waren Helden. Und für mich war klar, ich bin das nicht, ich bin kein Held, ich kann das nicht. Und vielleicht gibt es Leute, die hier sitzen und das Gleiche jetzt von mir denken, dass sie sagen, ja, Christina kann das, die ist tough, das ist auch eine andere Situation, in der sie ist. Sie ist Single, sie hat keine Familie, das ist was ganz anderes. Aber das ist nicht wirklich so. Und auch ich hatte mir vieles anders vorgestellt. Ich hatte immer gedacht, ich werde eine Familie haben, Mann und Kinder. Und als ich dann so mit Mitte 30 anfing, über diesen Plan nachzudenken, wie ist es, ich bereite mich jetzt vor auf Missionseinsatz, ich bin vielleicht viele Jahre weg im Ausland, also so richtig weit weg. Ich wusste, dass das mit der Partnerschaft erstmal hinten ansteht und dass es sich wirklich vielleicht auch anders entwickeln würde, als ich mir das gedacht habe, wenn ich mich auf diesen Weg begebe. Und dann war dieses Ganze, ja, das gehört eigentlich mit dazu. Ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich kann nichts, ich bin, ja, ich bin einfach halt nicht in der Lage dazu, so was Krasses zu machen. Das war so laut in mir und ja, dabei wusste ich eigentlich, dass Gott die Schwachen will, aber ich konnte es nicht für mich so richtig annehmen. Und ich habe das letztens nochmal gelesen in Markus 16, wie Jesus ist auferstanden und begegnet den Frauen und die sagen es den Jüngern weiter und die Jünger, die glauben es einfach nicht. Also sie können es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, so wie es ihnen berichtet wird. Und Jesus schimpft sie aus für ihren Unglauben und für ihr hartes Herz, steht da. Und im nächsten Moment spricht er den Missionsbefehl. Das heißt, er sendet sie in alle Welt. Das heißt, er kann mit ihnen was anfangen, so wie sie sind. Auch wenn er sie einen Moment vorher noch ja, ausgeschimpft hat. Und dann war ich bei einem Infowochenende für Missionsinteressierte bei der DMG und ich fand es mega cool. Ich fand es so spannend. Aber ich ging auch davon aus, dass es alle spannend finden, dass es einfach so was Cooles ist, dass das ja jeder machen will. Also sprich, dass es auch nichts Besonderes ist. Und ich glaube, es war Britta, die mich darüber aufklärte, dass es bei weitem nicht so ist, dass es alle cool finden. Und naja gut, dann dämmerte es mir so ein bisschen. Was da aber das war, was mich am krassesten beeindruckt hat, da ging es natürlich auch um Finanzen. Wenn es um einen Missionseinsatz geht, das ist immer halt ja, ein Ehrenamt, das läuft immer über Spenden und ich konnte mir es nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte. Wie kann das gehen, wenn ich komplett abhängig bin von anderen? Dass andere mich versorgen, es ging nicht in meinen Kopf. Es war für mich eigentlich damit erledigt. Dann natürlich, klar, diese ganzen Sachen, die eigentlich so ein bisschen auf der Hand liegen, die Familie verlassen, Freunde verlassen, Gemeinde verlassen, das waren meine Stützen in meinem Leben. Wie soll ich ohne? Also und so habe ich gewartet und gewartet, dass Gott was Konkretes sagt, endlich mal, auch wenn er eigentlich schon gesprochen hatte. Und das hat sehr viele Monate gedauert, bis ich merkte, ich bin es, die den Schritt gehen muss. Und ich glaube, wir alle wollen gerne, wir wollen Wunder erleben, wir wollen irgendwie krasse geistliche Sachen erleben, aber vielleicht am liebsten im Gottesdienst oder ja maximal auf einer großen Konferenz. Wir warten, dass Gott was macht oder sagt, aber wir kommen selber nicht aus dem Quark. Und es ist unerlässlich, dass wir den ersten Schritt gehen. Und auch wenn das Dinge sind, die uns vielleicht erst absurd erscheinen oder auch unangenehm sind, aber wir brauchen keine Angst haben, weil Gott geht mit. Und ja, so wie der Andreas eben auch in der Moderation schon gesagt hat, wenn ihr Dinge gehört habt oder wenn ihr schon seit Monaten oder seit Jahren Dinge hört, wo ihr eigentlich wisst, das ist das, was Gott von mir will, zögert nicht, sondern geht los. Genau, wenn wir als Gemeinde was Neues planen oder irgendwie ein neues Haus, ein neues Gelände, irgendwas haben wollen und beten, dann bitten wir in der Regel um offene Türen. Und wir erleben und lesen auch in der Bibel, dass Gott Türen öffnet, aber er kann sie auch genauso gut verschließen. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das steht in der Offenbarung des Johannes. Und wir lesen aber auch, sie, und das sind Paulus und Timotheus, durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Apostelgeschichte 16. Ja, wie habe ich das erlebt? Wie hat Gott mir Türen geöffnet, Türen geschlossen? Ich war irgendwie angefixt von diesem ganzen Thema Weltmission, hatte mich wirklich informiert, hatte Bestätigung bekommen, dass es dran ist, und trotzdem scheute ich mich vor dem letzten Schritt. Und während ich auf meinen Ruf wartete, also irgendwie in Form von Hammer oder sonst was vom Himmel, wurde mir eine DMG-Mitarbeiterin wirklich zum Segen, die sagte: Christina, du wirst keinen Brief vom Himmel bekommen. Das kann passieren, das ist aber jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mich zum anderen wirklich ermutigte mit der Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass das der Heilige Geist ist, der mich immer wieder an dieses Thema erinnert, halt der Mission. Dass Gott wirklich schon lange sagt: Jetzt geh doch endlich. Und ich setzte mich in Bewegung und habe unbezahlten Urlaub beantragt für diesen Kurzzeiteinsatz, habe mich beworben, und es ging alles sehr schnell und ja, wirklich ohne Probleme. Und Gott lässt einen nicht im Stich, wenn man Schritte geht. Ich hole das nochmal zurück, weil es so schön ist. Dieses totale Angstthema Finanzen, das hatte ich auch weiterhin. Aber ich habe erlebt, wie Gott da versorgt. Die Osterfreizeit 2017 fiel in meine Vorbereitungszeit. Da war ich in Sinsheim bei der DMG. Das heißt, ich konnte, war halt vorher irgendwie nicht in Mülheim, war bei den Planungen nicht dabei. Ich hatte keine Ahnung, was laufen würde. Also ich konnte zur Osterfreizeit gehen, aber ich kam halt von Sinsheim nach Rade vom Wald. Und dann war noch tatsächlich hinter meinem Rücken so ein Sponsorenlauf geplant worden. Und die Kinder sind gerannt, für meinen Lebensunterhalt war das damals, dass ich ein dickes Polster habe, und meine Gemeinde wollte mir so sagen: Du musst dir keine Sorgen machen, du kannst dich um die anderen Sachen kümmern und du kannst einfach losgehen. Und mich hat das so sehr ermutigt, dass das einfach so lief ohne mein Zutun, weil ich immer dachte, ich muss mich ja kümmern, ich muss irgendwie die Leute ansprechen, ich muss gucken, dass das mit der Unterstützung irgendwie anläuft. Und ich musste mich um nichts kümmern, ich konnte einfach loslassen, und das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und ja, es gingen auch Türen zu. Viele von euch wissen das, ich wollte dann ja damals einen Kurzzeiteinsatz machen, 6 Monate, und der sollte nach Burkina Faso gehen. Und knapp 2 Wochen vor meiner Ausreise gab es dann da einen Militärputsch, das ja, führte halt zu Ausnahmezustand im Land, und man kriegte das hier in den Nachrichten, glaube ich, gar nicht mit. Aber in mir zerbrach wirklich so meine Welt. Ich merkte, es ist so leicht, auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen: Ja, Jesus, ich gebe dir alles, ich würde auch alles für dich aufgeben, ich würde auch überall für dich hingehen. Und jetzt, ganz konkret in dem Land, wo ich hin wollte, herrschen Unruhen. Und dann diese ganzen Fragen, die halt aufkamen. Was ist, wenn ich Nein sage? Hat sich das dann für immer erledigt mit Weltmission? Bin ich überhaupt zu ängstlich? Habe ich ja eh die ganze Zeit gedacht. Bin ich hysterisch? Bin ich gar keine richtige Nachfolgerin, wenn ich jetzt nicht bereit bin, in diese Krise zu gehen? Und was werden alle Menschen sagen? Meine Gemeinde, alle, die schon Geld gegeben haben. Und wir hatten schon Aussendungsgottesdienst gefeiert mit Burkina-Fähnchen und allem drum und dran. Und Gott hatte doch eigentlich so klar gesprochen: Wo wird jetzt mein Ort sein? Und ich war, also ich habe mich sehr klein gefühlt in der Zeit, aber gleichzeitig auch abhängig, sehr abhängig von Gott. Und das ist für mich positiv belegt, diese Abhängigkeit. Ich habe seltenst in meinem Leben wirklich so gerungen und gebetet und habe mich an diesen Verheißungen festgekrallt, die Gott für mich hat. Zum Beispiel: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hat Gott mir selber zugesprochen und Menschen. Und ich habe erst im Nachhinein wirklich kapiert, wie gut diese Vorbereitung war. Dieses Aushalten, Ausharren, diese Verheißung mir wirklich vor Augen zu halten. Als ich dann in Benin war, wusste ich so in so manchem harten Moment, warum ich diese Vorbereitung hatte. Bei Gott ist nichts umsonst. Und ich habe so viel gelernt über mich und über Jesus und auch über meine Beziehung. Und es war auch gut, dass wirklich in diesem krassen Ausmaß wirklich vor Augen geführt zu bekommen, was das heißt. Ja, wir sagen, wir gehen mit leeren Händen, und ich habe das ein bisschen mehr verstanden, was das heißt, dass Gott mich wirklich als schwachen Menschen gebrauchen will. Und das hat mich total motiviert, ja auch wirklich diesen Weg weiterzugehen und ja nicht in Mülheim zu bleiben. Das war für einen Moment wirklich auch eine Option für mich, dass ich sage, das ist jetzt alles vorbei. Aber eigentlich wusste ich, dass Gott mich zu was anderem berufen hat. Und ich hätte viel verpasst, wenn ich in Mülheim stehen geblieben wäre. Und im Nachhinein kann man von Bewahrung sprechen, dass ich nicht nach Burkina gegangen bin, obwohl ich Flugticket und Visum hatte. Die politische Situation hat sich dort seitdem immer nur noch verschlechtert. Es gibt keine deutschen Missionare mehr, westliche weiß ich nicht. Und das Land ist dieses Jahr auf diesem Weltverfolgungsindex für Christenverfolgung von Platz 0 auf 28 geschnellt. Das ist sehr krass und ich denke, wir können ja immer nur wieder auch im Gebet an unsere Geschwister in Burkina denken. Was heißt das jetzt für dich persönlich? Welcher Schritt ist dran? Zum Beispiel, jetzt starten die Kleingruppen, das ist alles gerade ganz frisch. Was kommt danach? Was könnten praktische Schritte sein? Wir sagen immer, naja, es muss ja nicht jeder nach Afrika, aber warum eigentlich nicht? Oder zumindest ein paar mehr. Oder nach Asien, da gibt es noch mehr Menschen, die Jesus nicht kennen. Es sind 7000 Völker weltweit, die Jesus nicht kennen. Natürlich sind diese Menschen auch vor unserer Haustür. Aber wirklich, ich möchte euch ermutigen, Schritte zu gehen. Wenn ihr irgendwas hört, was schon lange an euch rüttelt, geht los und ihr braucht keine Angst haben. Gott ist da, Gott geht die Schritte mit und er macht auch Türen zu, wenn es nicht dran sein sollte. Genau. Nun bin ich 1000 Schritte gegangen und komme endlich in Benin an, also so der Ort der Bestimmung. Jetzt bin ich endlich da, jetzt kann ich endlich durchstarten. Was erwartet mich dann da? Am Anfang ist natürlich alles total spannend, es ist alles neu. Jeder Einkauf ist ein Highlight, jede Taxifahrt, das extreme Wetter. Aus Deutschland kommen Nachrichten, genießt die Sonne. Naja, irgendwann merke ich, dass es jetzt mein Alltag ist, dass ich mit Coldpacks und nassen Handtüchern ins Bett gehen muss, weil ich sonst gar nicht mehr einschlafen kann. Dass es normal ist, stundenlang zu warten. Manchmal wusste ich oder weiß ich gar nicht, worauf ich überhaupt warte. Mehrstündige Taxifahrten auf der Handbremse zu verbringen. Und das sind jetzt alles nur so äußere Faktoren. Ich will euch gerne ein bisschen mit reinnehmen in das, was ich erlebt habe. Schönes und Trauriges. Ja, Licht und Schatten habe ich das genannt. Ich kam an und fühlte mich tatsächlich wie ein Baby. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe mich nicht zurechtgefunden. Ich habe nicht gewusst, wie die Dinge laufen. Der kulturelle Unterschied ist 100%. Und dann dieses Gefühl zu haben, in Deutschland war ich doch jemand. Also da hatte ich Freunde, wirklich gute Freunde. Ich habe einen Beruf gehabt, in dem ich sehr geschätzt wurde. Ich hatte irgendwie eine Position in der Gemeinde. Die Leute kannten mich und wussten, was ich kann und was ich nicht kann. Also ich hatte gefühlt alles. Ich hatte eine schöne Wohnung, ich hatte ein Auto, klar, diese Äußerlichkeiten sowieso. Und jetzt war ich da. Im Hauskreis habe ich nicht mal das Gebetsanliegen verstanden, für das ich beten sollte. Im Kreistag wurde ich gefragt, ob ich denn in Deutschland auch Geburten machen würde. Ich wurde über den Tisch gezogen, wenn ich Bananen gekauft habe. Wurde immer angestarrt und gehörte eigentlich nie richtig dazu, vor allen Dingen, wenn die Kolleginnen untereinander natürlich ihre Stammessprache, Bariba, sprechen. Und ich fand das echt scheiße. Es hat sich sehr blöd angefühlt am Anfang. Und ich habe mich schon auch gefragt, darf Gott das von mir verlangen, dass ich alles einfach so aufgebe, dass ich meine Rechte, das, was ich denke, was mir zusteht, dass ich das alles abgebe, dass ich mich so demütigen muss hier einfach irgendwie. Ja, und ich habe gemerkt, er darf es, weil er Gott ist. Und je länger ich dann da war, desto mehr Menschen kamen, um sich Geld zu leihen für Häuser, für Ausbildung, für Schulgeld, für Computer, für einen Eisschrank, das Feld zu bestellen, ein Business aufzumachen oder auch eine komplette Kirche zu bauen. Das war mein Highlight. Ich fühle mich oft wie die Bank von Bembereke. Es ist wirklich die Frage, meinen die Leute mich? Oder geht es um mein Geld, weil ich die Weiße bin? Ich bin automatisch dort einfach sehr, sehr wohlhabend. Und es stimmt natürlich, ich habe viel mehr. Ich habe in manchen Beziehungen Lehrgeld zahlen müssen Und nicht jede Freundschaft ist echte Freundschaft. Dann hat letztes Jahr im April eine meiner besten Freundinnen ihr erstes Baby bekommen, nach einer ganz normalen, völlig gesunden Schwangerschaft. Und das Kind ist 2 Tage nach der Geburt gestorben, aus unersichtlichen Gründen. Und ich habe mich total ohnmächtig gefühlt, wissend um die Möglichkeiten hier in Deutschland. Und ja, ich habe einfach diese Grenzen, die wir da haben, so verflucht, diese medizinischen Grenzen. Und aber auch diese Sache, dort ist es kulturell nicht angemessen, etwas Negatives zu sagen, weil man dem Gegenüber möchte man nicht ermutigen oder beschämen. So hieß es dann 2 Tage lang, nein, nein, das Kind war auf der Intensivstation, Kinderintensivstation, aber es ging schon viel besser. So hieß es 2 Tage, nein, nein, dem Kind geht's gut, es geht alles schon viel besser. Und ich sah das Kind nach 2 Tagen das erste Mal und es ging überhaupt nicht und 2 Stunden später war es tot. Und ich habe diese Kultur in dem Moment so wenig verstanden und wirklich auch gehasst. Das hat richtig so eine kleine Kulturschockwelle ausgelöst, weil aus Scham die Wahrheit nicht gesagt wird. Es ist so schwierig für uns zu verstehen. Diese Dinge sind einfach so. Und Gott hat aber auch ganz schlimme Situationen in Segen verwandelt. Ihr wisst ja, bei mir wurde eingebrochen, mein Laptop wurde so geklaut und das hat mich sehr getroffen, das muss ich wirklich sagen. Aber es ist auch wirklich der Wahnsinn, wie Gott es gemacht hat, daraus was Gutes zu machen. Es kamen zu mir ganz viele Leute von dort, die mit mir gebetet haben und für mich gebetet haben und die wirklich ihre Solidarität ausgedrückt haben, dass es ausgerechnet ihrer Christina passiert. Das konnten sie gar nicht fassen und haben mir angeboten, bei mir zu schlafen und solche Sachen. Das ist schon für dort sehr außergewöhnlich. Und auch in Deutschland ist viel für mich gebetet worden. Es wurde direkt ein neuer Rechner für mich organisiert, der auch aus so einem Sponsorenlauf hier einfach finanziert werden konnte. Einfach Dinge, die ganz toll sind. Und so hatte ich nach 2 Wochen in meinem Haus keine Angst mehr. Und ich hatte vorher echt, also die ersten Tage nach diesem Einbruch hatte ich wirklich Angst. Und das ist eigentlich was, das kenne ich nicht so in der Form. Und ich fühlte mich mehr zugehörig als je zuvor. Dadurch, dass so viele Leute einfach sich an meine Seite gestellt haben und ich hatte vor allen Dingen so einen Frieden im Herzen, dass ich keine Wut verspürt habe auf diesen Täter oder wer auch immer es war. Und das ist was ganz Besonderes, denke ich, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit denken muss, wer war das, wer hat es mir angetan, und so einen Frieden kann nur Gott schenken. Dann sollte ich eigentlich in Dorfkliniken so kleine geburtshilfliche Abteilungen aufbauen. Das war dann nach einem Jahr nicht mehr möglich durch Veränderungen im Gesundheitswesen. Und ich habe mich an manchen Tagen schon sehr gefragt, was das jetzt schon wieder heißen soll, weil das war doch das, wofür ich gegangen war. Und ich war dann im Krankenhaus, bekam die Verantwortung über diese ganze Sprechstunde, Vorsorge, Nachsorge, Familienplanung übertragen. Und ich war eigentlich noch am Zweifeln und hatte das Gefühl, Gott sagt mir irgendwie gar nicht richtig, was ich jetzt hier machen soll. Und dann war ich in einem Gespräch mit meinem Personalleiter in Paraku und merkte in dem Moment, wie ich erzähle, das macht mir so einen Spaß, mit den Frauen zu arbeiten, mit diesen Schülern zu arbeiten, mit den jungen Kolleginnen zu arbeiten. Und ich merke in dem Moment, Gott hat ja längst gesprochen und er hat mir, klar, eine Tür geschlossen, das passt wieder auch zum Anfang, aber er hat mir auch eine Tür aufgemacht und hat mir einfach jeden Tag gezeigt, dass es jetzt gerade genau der richtige Platz ist und dass es genau gut ist, dort zu sein. Und es gibt viel, was ja zu diesen Lichtmomenten gehört. Wachsendes Vertrauen der Menschen, strahlende Augen wegen Kuchen, wegen einem Lob, wegen Wertschätzung, dass ich mit Freunden auf dem Feld arbeiten darf. Das ist was ganz Besonderes und ein Zeichen wirklich von Freundschaft, weil eigentlich ich als Weiße bin da eher dazu aufgefordert, irgendwo am Rand zu sitzen und zuzugucken. Aber wenn man dann richtig mitmachen darf, dann wirklich das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu. Und dann ja das Gefühl zu haben, helfen zu können, wenn auch nicht allen. Licht zu bringen durch solche Aktionen wie Klos und Duschen mit eurer Hilfe. Und ja, noch ganz viel mehr könnte ich berichten. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, ihr könnt euch darauf freuen, was Jesus für euch hat, wenn ihr ihm nachfolgt. Man muss vieles zurücklassen, das ist wahr. Das wäre doof zu sagen, dass das einfach ist. Das ist es nicht, das tut wirklich weh. Aber du bekommst wirklich ein Vielfaches zurück. Die Frucht ist ganz riesig und es ist ja viel besser als das, was ja da hinten liegt. Und wir können sicher sein, dass Gott ja sich nicht lumpen lässt und uns versorgt, wenn wir gehen, mit dem, was wir brauchen, mit Menschen an der Seite, die kommen, ja, und mit uns beten. Er schickt uns Antwort im Gebet, er schickt uns Wegweisung durch Bibellese. Die Voraussetzung ist, dass wir sie wirklich lesen. Sie ist sein einzigartiges Wort für uns und ja, dass wir dann auch wirklich so handeln, wie wir gelesen haben. Und ich glaube auch, dass er uns vorbereitet, indem er uns Verheißungen gibt für unser Leben. Das heißt, das sind Zusagen und an denen können wir uns festhalten, wenn es dunkel ist. Und Gottes Zusagen sind absolut zuverlässig. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, denke ich, will der Heilige Geist uns verwandeln und uns ja immer mehr zu der Person werden lassen, die Gott sich wirklich gedacht hat. Und Paulus sagt im 2. Korintherbrief: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir werden unweigerlich verwandelt, wenn wir uns auf dieses Abenteuer mit Jesus einlassen. Wie das konkret aussieht, das ist bei uns allen verschieden. Ich weiß noch, wie Tim 2017 bei meiner Aussendung gesagt hat, dass ich mutig bin. Und die meisten anderen sahen das offensichtlich irgendwie genauso. Und ich hatte damit echt Schwierigkeiten. Ich fand das, also ich konnte es nicht annehmen. Ich fand es überhaupt nicht so. Ich konnte es gar nicht so sehen. Und irgendwann im letzten Jahr, nach wieder so einem total verrückten afrikanischen Tag, lag ich in meinem Bett unter Moskitonetz und ich musste richtig anfangen zu lachen, weil ich an diese Aussage denken musste und dachte, der Tim hatte ein bisschen recht, ich bin doch eine mutige Frau. Und das war ein cooler Moment, weil also ich war irgendwie kurz vorm Einschlafen und dann kam irgendwie so dieses Lachen und das hat sicher der Heilige Geist gemacht. Und wenn ich an diese Zeit denke vor der Ausreise von diesem Kurzeinsatz dann nach Burkina, da hatte ich vor allem Angst. Also ich hatte Angst, dass ich kein Französisch kann, dass ich keine Geburtshilfe kann, dass ich überhaupt meine Bibel nicht kenne, dass ich dass mein Selbstbewusstsein nicht ausreicht. Also ich hatte das Gefühl, von allem zu wenig zu bringen. Und auch das hat sich geändert. Und in der Predigt vor 2 Wochen und auch letzte Woche hat Tim ja über dieses Verwurzeltsein gesprochen. Das ist ja auch das Predigtthema. Und es gibt vieles, was uns wichtig ist im Leben. Die Familie, Freunde, Gemeinde und so weiter. Also Dinge, die alle völlig okay sind, aber wir dürfen nicht erwarten, dass sie uns Halt geben, gerade in diesen Stürmen unseres Lebens. Und ich merke jetzt, dass, also nach diesen 2 Jahren in Afrika, dass meine Wurzeln nicht mehr in diesen Dingen stecken. Also dass Abhängigkeiten wirklich verschwunden sind. Und das ist total befreiend zu erleben. Also zum Beispiel, ich liebe meine Gemeinde immer noch, aber ich weiß jetzt auch, also ich werde nicht eingehen, wenn ich sie nicht habe. Das war mir tatsächlich so nicht klar, bevor ich weggegangen bin. Dann höre ich ganz oft in Bembereke, wir haben ja keine Wahl. Und wir haben hier fast immer die Wahl, was Schule, was Ausbildung betrifft, Berufswahl, ebenso halt Buffet und Joghurtregal. Ich denke, wir müssen einen Weg finden, mit diesem Überfluss weise umzugehen, aber wir haben auch allen Grund, sehr dankbar zu sein. Und auch ja, so im geistlichen Bereich habe ich irgendwie eine andere Dankbarkeit gelernt. Ich habe meine Bibel in meiner Muttersprache, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe andere Bücher, wo ich irgendwie was nachlesen kann über Jesus, wo ich irgendwie im Glauben wachsen kann. Ich kann auf Konferenzen gehen, ich kann in verschiedene Gemeinden gehen mit verschiedenen Gottesdienstformaten. Ich kenne andere Christen, mit denen ich Gemeinschaft haben kann, mit denen ich beten kann, die für mich beten können. Das ist ein riesiges Privileg, das haben Tausende von Menschen auf dieser Erde nicht. Und für uns ist es selbstverständlich. Und wie gesagt, das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich möchte dir danken für, ja, einfach für dein Wort. Ich möchte danken für deine Kraft. Ich möchte danken für das, wie du uns beschenkst, wenn, ja, wir uns auf den Weg machen, dir zu folgen. Und ich möchte Ja, wirklich allen, die hier im Raum sind, die schon lange hören, geh oder mach oder tu, dass sie es wirklich mit deiner Hilfe ja umsetzen können, dass sie mit deiner Hilfe Schritte gehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du ja ihnen wirklich zeigst, dass du treu bist, dass du diese Schritte mitgehst und dass du auch ganz klar und deutlich sprichst, Türen öffnest, Türen schließt. Danke, dass wir uns darauf verlassen können. Danke, dass du ja der Einzige bist, der uns wirklich Wegweisungen gibt, an dem wir uns orientieren können. Ich möchte dir danken für die Fülle, die wir haben. Ich möchte dir danken für die Gemeinschaft, die wir haben. Und ich bete für die Menschen, die ja dich noch nicht kennen, dass sie dich erleben, dass sich Menschen auf den Weg machen zu ihnen und ihnen von dir erzählen. Diese Botschaft, die Hoffnung bringt, die frei macht. Möchte ich bitten, dass du ja den weiteren Gottesdienstverlauf segnest, dass du uns begegnest im Abendmahl, ja, dass wir einfach Dinge vor dir ablegen können. Ja, sei du da mit deiner Gegenwart. Amen.